Apfelplausch mit Fabian Schwarzenbach und Marco Filetscher.
Hallo und herzlich willkommen zum Apfelplausch Folge 388. Es ist eine besondere Ausgabe heute, weil sowohl Marco als auch ich im Urlaub sind und wir von unterwegs aufnehmen. Ja, Marco, wie geht's dir mit deinem mobilen Setup? Ist alles Paletti soweit?
Bom dia, buenos dias, bonjour und für dich speziell, Fabian, buongiorno. Ja, ich melde mich tatsächlich aus, im Augenblick aus Frankreich. Die anderen Sprachen waren Portugiesisch und Spanisch oder zumindest das, was ich unter Portugiesisch und Spanisch verstehe. Und ja, tatsächlich, ich bin unterwegs, ich habe hier mein Setting aufgebaut. Ich sitze so 200 Meter vom Strand entfernt, ist also alles soweit gut. Wenn wir beide, glaube ich, heute ein bisschen anders klingen, dann bitten wir das zu entschuldigen. Aber wir wollten natürlich die Folge auch gerne machen, trotz Urlaub. Du bist in Italien, habe ich gehört.
Ich bin in Italien, genau, in Südtirol. Ein bisschen oberhalb von Bozen, eine halbe Stunde in den Bergen drin. Das ist noch relativ frisch. Also wenn man da ein paar Höhenmeter macht, dann wird es schnell kalt. Aber unten im Tal hat es heute auch 20 Grad gehabt. Ich komme gerade von einer Rennradtour zurück. Super anstrengend, aber super schönes Wetter und tolle Landschaft. Von daher, ja, ich bin jetzt wirklich ready, über die neuesten Apple-Gerüchte zu sprechen. aber wir haben vorhin schon drüber gesprochen, es ist so ein bisschen Osterloch, analog zum Sommerloch, so richtig viel Neues. Naja, gab gar nicht so viel Besonderes, aber wir haben natürlich trotzdem wieder einiges zusammengetragen. Ja, auf Hörerpost wollen wir heute aber verzichten, da haben wir nicht so viel bekommen. Deshalb würde ich sagen, starten wir gleich in die Software-Runde, oder?
Jawohl, Software-Updates gab es wieder, ganz, ganz frische. Und wie wir das kennen von Apple, wird eine Nummer angehangen. Das heißt jetzt iOS 18.4.1. Und die hat einige Bugs behoben, von denen du auch tatsächlich live und echt betroffen warst, Fabian.
Ja, genau. Es geht um das CarPlay-Problem. Ich habe mich ein bisschen gewundert, weil in den Update-Notizen drin stand, dass ein Bug für kabelloses CarPlay behoben wird. Aber tatsächlich wurden auch meine Verbindungsabbrüche trotz Kabelverbindung behoben. Das heißt, wenn ihr irgendwie Probleme mit CarPlay habt, in welcher Hinsicht auch immer, ein Update auf iOS 18.4.1 könnte da Abhilfe schaffen. Andere Bugs wurden auch behoben, aber nicht weiter benannt. Ja, prinzipiell ist es, glaube ich, immer eine gute Idee, wenn Apple so ein ganz kleines .1 Update rausbringt, dass man das auch installiert.
Ja, wie immer werden sicherlich auch Sicherheitsprobleme, oder Apple hat es auch deutlich benannt, Sicherheitsprobleme behoben. Also deshalb ist das dann eine gute Idee. Und ich gelte ja als der Mutige in Bezug auf Beta-Software-Updates, Installationen. Aber diesmal muss ich passen, denn hier im Urlaub und unterwegs habe ich das dann mit Blick auf Datenvolumen noch nicht gemacht. Nächste Woche lege ich dann nach. Aber du hast ja schon fleißig installiert, richtig?
Nee. Du sprichst es an. iOS 18.5 und Co. sind in der dritten Beta mittlerweile verfügbar. Ich wollte gerade schon sagen, also im Urlaub dann irgendwie sich das iPhone zerschießen mit irgendeinem Beta-Update. Das ist sicherlich keine gute Idee. Ich habe das auch nicht runtergeladen. Ja, einfach aus dem Grund, weil es da überhaupt nichts Spannendes gibt. Es gibt nämlich, um genau zu sein, eigentlich gar keine bekannten Neuerungen. Also es wird sich auf Performance beziehen und vielleicht den einen oder anderen Fehler ausmerzen, aber es gibt keine neuen Funktionen. Zumindest sind uns keine bekannt. Das liegt vor allem daran, dass ja der Fokus bei Apple voll und ganz auf iOS 19 liegt. In ja fast einem Monat, anderthalb Monaten. Mussten jetzt nochmal kurz helfen. Ich glaube, der 9.6. war es, wo die WWDC stattfindet.
Genau, Pfingstmontag.
Ja, genau, Pfingstmontag, da sehen wir dann iOS 19. Das heißt, bis dahin werden wir unter iOS 18 nicht mehr die großen Neuigkeiten bekommen.
Ich glaube, unten im Keller im Apple Park haben sie die 500 Entwickler jetzt auf iOS 19 gesetzt und den einen einzigen, den sie noch gelassen haben für 18.5, der darf da noch ein bisschen schrauben. Ja, denke ich auch.
Der und, eine darf noch ein bisschen alte Software pflegen, genau.
Ich glaube, Apple wäre auch nicht gut beraten, jetzt noch irgendwelche Dinge rauszuhauen, sondern jetzt geht es ein bisschen Pflege, vielleicht Performance noch mal ein ganz klein bisschen, aber dann sich auch auf 19 zu konzentrieren, würde ich genauso machen und dann daraus natürlich eine große Show. Deshalb ist das verständlich, dass im Augenblick nicht viel Neues kommt. Wir warten dann auf den Juni.
Ganz genau so ist es. Zu iOS 19 kommen wir auch direkt. Da wollen wir uns dieses Mal gar nicht großartig mit irgendwelchen Leaks und neuen, ja, zusammengebastelten Konzepten auseinandersetzen, sondern diesmal wird es ja eine ganz kleine Änderung geben, die aber, könnte ich mir vorstellen, sehr praktisch ist. Und zwar geht es da um eine Art Live-Übersetzung der AirPods. Das heißt also, ja, sämtliche neuen Funktionen, welche die AirPods bekommen, die werden dann auch über iPhone-Updates eingespielt, das kennt ihr ja. Das heißt, iOS 19 wird mit verbundenen AirPods laut Mark Gurman, von dem stammt das Ganze, eine Art Live-Übersetzung bringen. Vielleicht hast du das auch beobachtet. Seit ich in Italien bin, kriege ich auf meiner Apple Watch permanent ein Übersetzungswidget angezeigt. Also wenn man so vom Watchface nach unten streicht, ist da immer gleich an erster Stelle ein Deutsch-Italienisch-Widget. Finde ich ganz spannend. Ich habe es noch nicht gebraucht, aber vielleicht hast du das auch auf deiner, ja, fast schon Europareise, muss man ja sagen, feststellen können. Das passt thematisch ganz gut dazu.
Ja. Genau, ich war bis heute in 5 europäischen Ländern. tatsächlich, das habe ich noch nicht gesehen, das Übersetzungswidget, auch dann nicht, dass mir das automatisch angezeigt wird, aber ist natürlich schon cool, wenn ich mir so generell diese Funktion vorstelle, dass ich eine Übersetzung bekomme über mein Smartphone und das dann vielleicht sogar in oder fast in Echtzeit. Das heißt, ich kann mich mit jemandem unterhalten auf Italienisch, wie du jetzt zum Beispiel, und du kannst kein Italienisch, dann ist das natürlich schon ziemlich cool, wenn das irgendwie so funktionieren würde. Ne, dieses Widget tatsächlich habe ich nicht gesehen, aber die Funktion selbst ist cool und na, da soll natürlich schon ziemlich coole Sache kommen, ne?
Ja, genau. Also um nochmal zurückzukommen auf diese ganze AirPods-Thematik, die sind ja mit Mikrofonen ausgestattet und die sollen quasi live und automatisch erkennen, wenn jemand in einer fremden Sprache zu euch spricht und dann quasi in Echtzeit, ja, über das iPhone eine Übersetzung generieren und euch dann wieder über die AirPods ins Ohr spielen. Wie praktikabel das Ganze dann ist und wie gut das funktioniert oder ob man dann nicht etwas überfordert ist mit zig Stimmen im Kopf und die sich gegenseitig überlagern. Da bin ich mal gespannt drauf, aber prinzipiell finde ich das eine coole Sache. Um nochmal kurz auf das Widget zurückzukommen, das ist echt praktisch. Ich habe das da mal angeklickt und du kannst das quasi so einstellen, dass du dass die Apple Watch direkt zuhört und quasi direkt mit der Übersetzung beginnt. Das ist im Grunde wie so ein Google Translator, nur halt am Handgelenk und im einen oder anderen Fall sicher ganz praktisch. Wenn das über die AirPods ähnlich schnell und ähnlich gut funktioniert, ja, dann würde ich sagen, nehmen wir das auf jeden Fall mit.
Auf jeden Fall. Die Idee ist natürlich geklaut, ne? Bist du Star Trek-Fan?
Überhaupt nicht.
Dann kann ich
nie gesehen. Nee.
Okay, dann kann ich dir mit dem Universal Translator, kann ich dir nicht kommen. Okay, dann versuche ich es mit Douglas Adams per Anhalter durch die Galaxis und den Babelfisch. Ja. Also in der Science-Fiction-Literatur gibt es so etwas schon länger, nämlich diese Idee, dass ich irgendein Tool habe, entweder Technik oder in dem Fall halt bei Douglas Adams dieses kleine Lebewesen, das dafür sorgt, dass ich alle anderen Sprachen automatisch verstehen kann, ohne sie gelernt zu haben. Ja, das ist natürlich schon ziemlich cool. Vor allen Dingen, wenn das natürlich gut funktioniert. Ich habe die AirPods drin. Das Ganze würde dann automatisch laufen. Das heißt also, jemand anders spricht mich an auf Französisch, Portugiesisch, Spanisch und ich höre das dann auf Deutsch. Das wäre schon echt ein Meilenstein, wenn das so funktionieren würde und gut funktionieren würde.
Ja, definitiv.
Die Frage ist, wie kommt es dann da raus? Also, wie antworte ich dann meinem Gegenüber?
Wie meinst du? Also, ich gehe davon aus, dass du dass du den übersetzten Text aufs Ohr bekommst und dann trotzdem selber sprechen musst. Also ich denke jetzt mal nicht, dass da irgendwie übers iPhone, über die AirPods oder irgendein Lautsprecher kommuniziert wird, sondern du wirst schon noch selber reden müssen.
Ja, also mein Gegenüber braucht auch die AirPods.
Das wäre natürlich, also in Apples Vorstellung ist das natürlich, hat jeder AirPods, klar.
Ganz genau, ja. Also wenn das dann so wäre, mein Gegenüber hätte also auch, AirPods hätte auch diese Funktion, ich könnte auf Deutsch halt antworten oder auf Englisch oder was auch immer ich dann sprechen möchte und er oder sie würde dann in ihrer Sprache das auch übersetzt bekommen, umgekehrt wieder, dann könnte man ja richtig eine Konversation führen. Ne? Also das ist ja nur one way bislang. Das heißt also, ich verstehe dann, was der andere oder die andere gesagt hat, aber ich kann das dann natürlich immer noch nicht sprechen. Deshalb ist wahrscheinlich Sprachenlernen doch nicht unnötig, im Gegenteil sogar sehr, sehr hilfreich. Und außerdem kann ich aus Erfahrung sagen, macht es auch eine Menge Spaß, eine Sprache einigermaßen, also eine fremde Sprache, einigermaßen gut sprechen zu können.
Ja, definitiv. Also das bereue ich fast ein bisschen, dass ich das gerade während der Uni nicht mehr gemacht habe. Ich habe es schon mal angesprochen, ich habe da ein bisschen Italienisch gelernt, aber dann während Corona und wo dann alles online stattgefunden hat, hat es auch einfach keinen Spaß gemacht, da irgendwie vom Computer Italienisch zu lernen. Aber klar, also das wird dieses Feature nicht abnehmen können. Droht ja oft so ein bisschen, sage ich mal, wenn wir von Apple Intelligence und Co. sprechen, dass man fast meinen könnte, man verlernt irgendwie das Leben an sich, wenn irgendwann alles von einer künstlichen Intelligenz übernommen wird. Es macht dann halt immer doch noch Spaß und hat auch Vorteile, wenn man gewisse Dinge einfach selber kann.
Da bist du mitten im Thema, natürlich ein Dauerbrenner-Thema, Apple Intelligence. Und es gibt eine Umfrage der Investmentfirma Morgan Stanley, die hast du rausgesucht, die kannst du uns jetzt gleich einmal in den groben Daten einmal kurz vorstellen. Und das Überraschende oder was uns beide vielleicht überrascht hat, ist, dass Iris, also Apple Intelligence mit dann natürlich eventuell diesen Iris-Funktionen, aber diesen Apple Intelligence-Funktionen eigentlich besser ankommt bei den Nutzern und Nutzerinnen, als wir so gedacht haben. Bring doch mal die Fakten.
Ja, also zumindest bei den US-Kunden ist es so, die haben ja Apple Intelligence jetzt schon mal ein bisschen länger, seit relativ genau einem halben Jahr. Und da gibt es eben diese Umfrage von Morgan Stanley unter 3.300 US-Verbrauchern, datiert auf den März 2025. Das Hauptthema ist eigentlich, dass Apple Intelligence deutlich besser ankommt, als das viele Experten vermuten oder davon ausgegangen sind. Die groben Zahlen sind da recht deutlich. Also ich sage mal, 80% aller US-iPhone-Nutzer, die ein Apple Intelligence-fähiges Gerät haben, haben das seit Marktstart eben auch schon mal ausprobiert oder nutzen es regelmäßig. Ganz kurz zur Einordnung, das sind in den USA ungefähr 32%, also ja, knapp ein Drittel der iPhones können wirklich Apple Intelligence ausführen. Und davon eben 80% haben das oft genutzt und zeigen sich da durchaus begeistert. Die Studie zitiert, beziehungsweise wenn ich die Studie zitiere, dann besticht Apple Intelligence wohl hauptsächlich durch eine einfache Handhabung, kommt wohl sehr innovativ rüber und nimmt tatsächlich Einfluss auf den Alltag. Das ist, ich weiß nicht, ist das bei dir auch so? Merkst du Apple Intelligence großartig im Alltag?
Jein. Das ist das ist die diplomatische Antwort darauf, Fabian.
Ja, bei mir ist es ähnlich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme später in meinem Top der Woche zwar kurz auf eine Funktion zu sprechen, aber ansonsten, ja, freue ich mich die meiste Zeit an der neuen Iris-Animation. Der Rest von Apple Intelligence, ja, war relativ schnell, ehrlich gesagt, dann nicht mehr so interessant für mich.
Ja, da kommen wir ja gleich nochmal drauf. Also in den Fotos ist das natürlich, oder in der Fotos-App ist das ganz cool. In der Mail-App ist das ganz cool, vor allen Dingen diese Überarbeiten-Funktion. Ich habe ja auch schon beim letzten Mal gesagt oder beim vorletzten Mal inzwischen, dass in Keynote ich auch das Image Playground ganz witzig finde. Von daher, ja, aber ich nutze auch viele andere KI-Tools. Ich habe ja, glaube ich, auch schon hier von Grok einmal berichtet und natürlich ChatGPT und Perplexity und Gemini und auch Copilot. nutze ich so parallel immer für bestimmte Zwecke. Von daher ist jetzt Apple Intelligence nicht bei mir die Nummer eins. Aber dadurch, dass sie natürlich so tief integriert ist und genau an der Position, an der Stelle, wo ich sie jetzt dann nutzen möchte, zum Beispiel beim E-Mail-Schreiben, nutze ich sie dann doch. Deshalb sind diese Zahlen, die du jetzt gerade genannt hast, und eigentlich die hohe Akzeptanz nicht ganz, ganz verwunderlich. Uns hat sie natürlich jetzt so ein bisschen verwundert, weil wir natürlich dann immer den Vergleich machen mit den anderen KI-Modellen oder mit den anderen KI-Angeboten. Und da ist Apple Intelligence natürlich etwas anderes als diese Universal-Sprachmodelle, die es gibt, die ich jetzt auch gerade schon mal genannt hatte. Aber ich glaube schon tatsächlich, dass das zum Erfolg wird. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass ein Nutzer, eine Nutzerin, die nicht so ganz so technikaffin ist, die einfach nur das nutzen möchte, dann wirklich sich freut über diese sehr einfache, tief integrierte Möglichkeit, KI zu nutzen. Und zwar ganz spezielle KI an einer ganz speziellen Stelle, also diese Textüberarbeitung zum Beispiel. Jemand, der nicht so gut und nicht ständig E-Mails schreibt oder meinetwegen förmliche E-Mails oder geschäftliche E-Mails schreibt. Und der muss jetzt dann einmal solch eine E-Mail schreiben und schreibt etwas hinein und sagt dann halt Apple Intelligence, bitte mach mir das ein bisschen anders auf Knopfdruck. Das ist schon gut. Und ich glaube schon, dass das ganz viele sehr gerne nutzen und auch in Zukunft nutzen werden. Ich wiederhole mich, ich sehe da eine große Chance für Apple in Bezug auf Apple Intelligence. Das wird noch ein großes Ding.
Ja, haben wir schon oft drüber gesprochen. Ich bin da prinzipiell auch nicht allzu pessimistisch. Jetzt, wo du es nochmal erwähnt hast, die Schreibtools, die verwende ich tatsächlich auch ab und zu. Aber so den Rest eigentlich kaum. Die Modelle, die du jetzt angesprochen hast, die haben eins gemeinsam. Und zwar kann man oder muss man teilweise dafür zahlen. Also die meisten haben da irgendwelche Abo-Modelle. Das gibt's bei Apple Intelligence noch nicht. Beziehungsweise, ja, das noch mal in Klammern gesetzt. Apple Intelligence Plus wurde schon immer wieder mal vermutet, dass Apple da auch eben dran verdienen möchte. Und ganz spannend in der Studie, in der Umfrage fand ich eben auch die Aussage, dass die US-Nutzer tatsächlich bis zu 9,11 US-Dollar, also sagen wir einfach mal 10 Dollar im Monat dazu bereit wären, für Apple Intelligence Plus zu zahlen. Ich glaube, lehne ich mich mal aus dem Fenster ein bisschen, bei uns wäre da, glaube ich, die Bereitschaft nicht so groß. Ganz spannend finde ich, dass das im Vergleich zum September, wo schon mal so eine Umfrage gemacht wurde, ein Plus von 11% sind. Das heißt, die Leute wären da wirklich bereit, dafür zu zahlen und mit längerer Nutzung tatsächlich bereit, mehr dafür zu zahlen. Wie ist es bei dir? Würdest du für Apple Intelligence Plus zahlen? Beziehungsweise was für Features könnten da kommen? Also, da gibt es ja eigentlich noch gar keine Informationen.
Ja, ich bin ja gerade dabei, die neue Kolumne zu schreiben und ich werde 1. Mai auf Apfelpage dann mal, ich habe es jetzt, mein Arbeitstitel ist geile Iris, natürlich dann Iris, richtig geschrieben. Und da möchte ich dann einfach mal in die Zukunft blicken, obwohl das natürlich sehr schwer ist, und mal aufzeigen, was denn eigentlich möglich wäre. Und ich glaube tatsächlich, da ist sehr, sehr viel möglich. Ich sehe drei Punkte, vor allen Dingen im Augenblick, die natürlich auch die Bereitschaft, auch dafür Geld hinzulegen, steigern könnten. Das ist einmal dieses Datenschutzversprechen. Das heißt also, alle anderen KI-Modelle bezahle ich auch mit meinen Daten. Es sei denn, ich habe da ganz spezielle Dinge, die ich machen kann. Also ich kann ja so einen provisorischen Chat zum Beispiel bei ChatGPT machen und auch bei den anderen Inkognito-Modus oder so etwas dann machen. Oder ich kann natürlich auch dann in den Einstellungen halt ausschalten, dass an meinen Daten auch trainiert wird. Von daher gibt es da schon Möglichkeiten, die muss ich aber kennen, die muss ich nutzen können. Also das Datenschutzversprechen ist natürlich enorm wichtig. Dann ist es im Augenblick noch kostenlos mit einem hohen Umfang. Und vor allen Dingen auch der dritte Punkt ist dann diese tiefe Integration. Also das heißt, wenn es dann so ein Bundle gibt und so ein Rundumpaket, Apple One gibt's ja schon, und da ist dann auch das Apple Intelligence drin, vielleicht noch diese ganz, ganz neue diskutierte Funktion, die werden wir gleich noch sprechen, nämlich die Health-Funktion oder Health-Erweiterung. Vielleicht, ich glaube schon, dass die Leute das dann auch gerne nutzen wollen. Ich weiß nur nicht, ob Apple gut beraten ist, dafür Geld zu nehmen. Also das ist, glaube
ich, Das wollte ich gerade sagen.
Das ist,
also vor allem dieses Datenschutzversprechen, sorry, wenn ich dich da unterbreche, aber gerade das sollte man auf keinen Fall hinter irgendeiner Paywall verstecken. Da ist Apple, glaube ich, sehr gut beraten, wenn sie das für alle und zwar auf gleichem Niveau zur Verfügung stellen. Also das ist ja quasi Markenkern von Apple.
Ja, und bei Apple habe ich natürlich immer den Deal bei Apple. Ja, ich bezahle viel Geld für die Hardware, ich kaufe teure Hardware, dafür bekomme ich aber auch ein rundum sorglos Paket mit Software. Das heißt also, ich bezahle ja die Software mit, das ist aber anderen Unternehmen anders. Ja, ein Microsoft 365-Abo muss ich extra bezahlen, auch wenn ich mir einen Windows-Rechner gekauft habe. Und das hebt natürlich Apple durch die Services ein bisschen auf. Jetzt ist dieses Services-Geschäft natürlich enorm wichtig geworden für Apple, ja. Das generiert ungefähr so ein Viertel des Umsatzes. Von daher ist dann verständlich, dass sie dafür irgendwann mal Geld nehmen wollen. Ich glaube auch, dass diese ganze KI-Infrastruktur wahnsinnig teuer wird. Allein schon die Energiekosten und Serverkosten und alles, was dahinter steckt. Deshalb muss ich das dann irgendwie rechnen. Trotzdem glaube ich, dass Apple gut beraten wäre, da das in dem Paket zu lassen und als Betriebssystem-Feature mit drin zu lassen, also kostenlos zu lassen.
Ja, denke ich auch. Gerade die tiefe Integration, die spricht ja eigentlich dafür. Ich meine, ich kann ja nicht etwas aus iOS herausreißen, nur weil der Nutzer nicht dafür zahlt. Also das würde natürlich ein bisschen dafür sprechen, dass man Apple Intelligence vielleicht einfach auch auf Dauer kostenlos lässt, anders dann als irgendwelche Geschichten wie Apple Music oder Apple TV Plus. Und ich sehe den Punkt, also mir geht's da ähnlich. Ich zahle gerne mehr oder einen hohen Preis für mein iPhone, wenn dafür halt eben solche Sachen dann nicht nochmal extra kosten. Das ist auch, um nochmal kurz auf diese Umfrage zurückzukommen, natürlich das Kernargument von Morgan Stanley. Also das ist eine Investmentfirma, die schauen sich natürlich die Zahlen genau an und sie rechnen damit, dass ja die iPhone-Upgrades in den USA auf Rekordhöhe schießen werden, weil da über kurz oder lang wirklich jeder Apple Intelligence haben will. Plus jetzt 2025 im Herbst mit dem iPhone 17R und dann dem iPhone Fold ein Jahr später, 2026. Da sieht Morgan Stanley wirklich goldene Zeiten, wenn man mal diese ganze, ja, Zollgeschichte, diese ganze Trump-Thematik in Klammern lässt.
Ja, ich dachte, wir schaffen eine Sendung ohne diesen Namen, aber okay, schaffen wir nicht in diesen
Zeiten. Wegen mir müssen wir ihn nicht nochmal nennen.
Ich glaub, der kommt gleich noch. Gleich kommt er noch einmal. Einmal müssen wir ihn, glaube ich, gleich noch nennen. Ja, du hast natürlich vollkommen recht. Das ist natürlich dann auch genau der Hintergrund, dass es massive Käufe wahrscheinlich geben wird von neuen iPhones, weil nur die dann halt Apple Intelligence kommen, diese tiefe Integration. Also deshalb, ich glaube, das wäre dann ein gutes Angebot, das Apple machen könnte, nämlich diese leichte Benutzung, alles das, was wir gesagt haben. Aber du musst dir im Gegenzug dazu ein neues Gerät kaufen. Ja, schauen wir mal. Ich würde gerne aber eine andere Apple Intelligence Funktion mal mit dir diskutieren, die ich jetzt im Urlaub, da macht man natürlich ein paar Fotos mehr, verstärkt gesehen habe und wo ich schon in Versuchung war. Ich rede über die Bereinigungsfunktion in Fotos. Nutzt du die? Hast du die genutzt? Also hast du jetzt im Urlaub in Italien, in Südtirol, Fotos gemacht und hast dann gesagt, ach, da stört mich irgendetwas, der Hydrant hier, die Laterne, der Strommast da ist ein Mensch noch im Hintergrund, der muss weg. Hast du das gemacht?
Habe ich ehrlich gesagt noch nicht gemacht. Ich mache das immer so, dass ich Fotos mache und die dann nach dem Urlaub einmal komplett aussortiere und halt gucke, was da jetzt irgendwie brauchbar ist. Aber ich habe das Feature natürlich mal ausprobiert und ja, muss sagen, also bei so kleinen Geschichten am Rand funktioniert das ja sehr gut. Wenn du jetzt irgendwie große Sachen da wegmachen willst, dann klappt das logischerweise nicht so gut. Aber das ist, glaube ich, nicht der Punkt, auf den du raus willst.
Genau. Ja, das funktioniert Du sagst es, vielleicht erklären wir die Funktion nochmal ganz kurz. Also ich habe ein Foto gemacht mit meinem iPhone, das Apple Intelligence kann. Ich bekomme in den Bearbeiten-Menü einen neuen Punkt, der heißt dann Bereinigen. Und dann erkennt die Software automatisch, was vielleicht in dem Bild stören würde. Also ich habe zum Beispiel ein Foto von der Alhambra gemacht, ja, die große Anlage in Spanien. Und da stand also ein Mensch, ein Mann im Hintergrund und der wurde sofort erkannt und ich hätte dann auf Knopfdruck diesen einen Mann, der auf meinem Foto halt gestört hätte, der arme Mann, hätte ich dann auf Knopfdruck verschwinden lassen können. Und ich mache das nicht. Also ich möchte das nicht machen. Ich möchte meine Fotos nicht verändern, weil sie auch so ein Stück weit Realität darstellen. Aber ich habe gemerkt, wie ich gezuckt habe und wie ich sehr in Versuchung war und ich dann so dachte, ah, das ist doch nicht schlimm, das merkt doch keiner, das ist so sauber dann hinterher und ob der da jetzt stand oder nicht, das ist ja vollkommen egal, auch für das Foto, für die Aussage, für das Bild eigentlich vollkommen egal. Trotzdem wollte ich das nicht und ich mache das auch nicht mit meinen Fotos, aber ich habe gemerkt, wie ich gezuckt habe. Wie stehst du dazu?
Es ist natürlich schon ein Beitrag, sage ich jetzt mal, dieses Feature. In einer Welt, in der wir uns Dinge immer genauer anschauen müssen, um auch wirklich zu sehen, ob sie jetzt real oder nicht real sind, da ist es natürlich schon ein Beitrag. Und ich finde auch eine komische Ausnahme Apples, weil Apple ja zum Beispiel nicht hergegangen ist und eine Bildgenerierung zur Verfügung stellt, wo man jetzt wirklich super echt wirkende Fotos erstellen kann, das machen andere, das machen Google, ChatGPT und Co. machen das viel besser. Und Apple hat da eher den Weg gewählt, über Image Playground da so cartoonartige Geschichten zu machen. Deshalb, ja, sage ich mal, diese Bereinigen-Funktion ist da so eine kleine Ausnahme. Ich finde es aber insofern in Ordnung oder ich habe da insofern keine Bedenken, weil du damit ja keine Dinge, sage ich mal, so verfremden kannst, dass du jetzt irgendwas hinzudichtest, was nicht da war, sondern du kannst ja lediglich Dinge rausnehmen und wenn das halt mal irgendwie im Hintergrund einer ist, der da halt mein ansonsten perfektes Urlaubsbild stört, dann würde ich da auch so frei sein und den rausnehmen. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Es trägt so ein bisschen dazu bei, zu dieser ganzen Entfremdung, könnte man fast schon sagen, die durch KI entsteht.
Ja, also ich fühle durchaus ein moralisches Dilemma an der Stelle tatsächlich. Ich habe nicht mehr die Realität. Ne? Also ich stelle nicht mehr die Realität dar. Und wir fangen jetzt damit an, im Kleinen, natürlich spielt jetzt dieser Mann keine große Rolle sozusagen. Aber trotzdem hätte ich damit auf diesem Foto nicht so dargestellt, wie es tatsächlich in echt war. Ich weiß, dass Pressefotografen dürfen das zum Beispiel nicht und natürlich Fotografinnen genauso. Die dürfen das nicht und ich finde das eigentlich auch richtig, weil das ist nun mal dann auch die Realität, weil wo endet so etwas? Das ist natürlich, ja, also ich zeig dir ein Foto hier vom Strand und du sagst, oh, das ist ja ein toller Strand, ne, irgendwie. Ja, aber tatsächlich waren da noch 5 Mülleimer in der Nähe, die hässlich und überlaufen waren. Ich habe es aber wegretuschiert, weil ich sie bereinigt habe. Und ich zeig dir das Foto und sag, guck mal hier, toller Strand. Aber der Strand ist gar nicht so toll. Das ist jetzt ein doofes Beispiel. Also das ist sozusagen dieses Dilemma, in dem ich stecke. Ich mache ja ziemlich viele Fotos und ich veröffentliche ja auch Fotos. Und also ich möchte das nicht tun. Ich möchte da die Realität nicht verändern. Aber dadurch, dass es so einfach ist, ist diese Verführungskraft einfach so groß.
Ja, ich wollte gerade sagen, gibt's ja schon lange, dass Leute irgendwie mit Photoshop oder irgendwelchen Filtern rumhantieren. Ich finde das im privaten Kontext auch überhaupt nicht schlimm. Aber wie du schon ansprichst, so in so Pressearbeiten oder gerade in der Politik, ohne da jetzt einsteigen zu wollen, ist das natürlich schon was irgendwie geregelt werden sollte. Das ist meine Meinung dazu.
Okay, werden wir jetzt nicht klären, werden wir auch in Zukunft noch eine Menge drüber reden können, weil, naja, KI ist stich
im. Ja, ich denke mal, der Zug ist eh schon zu schnell, sage ich jetzt mal, um den aufzuhalten. Also das ist, ja, da um davor die Welle zu kommen, da muss schon wirklich was passieren jetzt. Aber das, ja.
Ich vergleiche die heutige KI immer gerne mit einem neuen Nadeldrucker. Also wir sind so an dem Zustand eines neuen Nadeldruckers. Wir stehen gerade erst am Anfang. Schauen wir mal, wohin wir gehen. Machen wir ein etwas Feel-Good-Thema, ein etwas schöneres Thema, wo es nur darum geht, ob mir eine Farbe gefällt oder nicht. iPhone 17 Pro in Himmelblau. Ich hatte tatsächlich das 15, 14 gab es mal in so einem ganz, ganz hellen Blau. Das hatte ich mir tatsächlich auch in hellblau gekauft. Aber tatsächlich soll es in Sierra Blue, oder? Nee, Sierra Blue,
ja, ich glaub,
war das iPhone 12, ne? Das war das, ne?
Genau. Ich glaube, du sprichst das iPhone 12 Pro an, das es schon mal in so einem hellblau gab. Du hast im Grunde die Nachricht auch schon zusammengefasst. Das ist von dem Leaker Majin Buu, der Informationen hat und davon ausgeht, dass das iPhone 17 Pro in eine Art Himmelblau kommt. Bilder gibt es dazu nicht, aber da es das MacBook Air jetzt seit kurzem in Himmelblau gibt, kann man sich das ungefähr vorstellen, wie ein iPhone 17 Pro in Himmelblau ausschauen würde. Ist wirklich eine kurze Meldung, gibt's gar nicht großartig was dazu zu sagen. Ich falle eh raus beim nächsten iPhone. Ich habe jetzt erst mit dem 16 Pro und ich kaufe nur alle 2 bis 3 Jahre. Von daher ist das für mich nicht relevant. Aber du hast es schon durchklingen lassen. Du kaufst dann wahrscheinlich immer gleich die Farbe, die exklusive Farbe, die dann eben auch den eindeutigen Unterschied zum Vorgängermodell deutlich macht, oder?
Mit der Katastrophe, dass mir die Farbe dann doch nicht gefällt, weil sie nicht so schön ist wie auf den Bildern wie beim letzten Mal.
Ich erinnere mich, ja.
Dieses Desert, wie hieß das? Dieses hellbraun.
Desert Titanium.
Ja, das ich bestellt habe und direkt wieder umgetauscht habe, dann in ein weißes. Tatsächlich. Also ich mag das, wenn es dann mal etwas Neues gibt. Aber da ja die Geräte, wie schon öfter berichtet, durch die Familie wandern, muss ich das natürlich auch in Absprache tun. Das heißt, dann spreche ich mich mit meiner Frau erstmal ab. Gefällt dir die Farbe? Ist das okay? Sollen wir das holen? Oder ein weißes? Das holen wir dann nämlich normalerweise. Also von daher, ja, schauen wir mal, wenn es schön ist. Wie gesagt, das 12er, da war es dann, hatte ich auch in Blau. Das war ganz nett und ganz schön. Also von daher, gut.
Sehr cool. Sehr cool. Wir haben noch gar nicht erwähnt, wann wir aufnehmen. Das wird nämlich fürs nächste Thema wichtig. Es ist heute Donnerstagabend, der 24. April 2025. Und genau vor 10 Jahren, am 24.04.2015, kam ein Produkt auf den Markt, was wir beide, glaube ich, sehr intensiv nutzen.
Ganz genau. Die Apple Watch startete der Verkauf, so muss man genau sagen. Vorgestellt wurde sie in dem Jahr davor im September, nämlich die Apple Watch Nummer, die hatte Series 0 hieß die, glaube ich. Ne?
Series 0 hieß die erste, ja.
Series 0, ja.
Auch komisch und, eigentlich, oder?
Ja, keine Ahnung, ich glaube, Apple wusste noch gar nicht, was sie damit machen wollte, ja. Hat ja auch erstmal lange, lange gebraucht, bis sie den richtigen Weg gefunden hat, wo die eigentlich hin sollte. Ich erinnere an die Gold-Version und an die Keramik-Version, die es da mal gab. Eine Gold-Version für ein Gerät, das man so nach 2 Jahren, 3 Jahren vielleicht austauschen sollte, war schon ein bisschen strange. Okay, also am 24. April 2015 Verkaufsstart der Apple Watch. Und man muss sagen, das ist auch eine Erfolgsgeschichte bei Apple, oder?
Ja, absolut. Also ich habe da jetzt keine Quelle dazu, aber ich habe immer wieder diesen Spruch im Kopf, dass die Apple Watch wohl die meistverkaufte Uhr der Welt ist. Also so Uhren generell. Wenn das tatsächlich so ist, da nagelt mich bitte nicht drauf fest. Aber es ist natürlich ein wahnsinniges Erfolgsmodell. Und ich habe schon angesprochen, wir beide nutzen es sehr intensiv. Also ich hauptsächlich für meinen Sport. Du ja auch irgendwo. Ich nutze sogar 2 Apple Watches. Also das geht tatsächlich. Man kann über ein iPhone 2 Apple Watches und ich glaube sogar noch mehr verbinden. Für mich ist die Apple Watch mit eines der wichtigsten Apple-Produkte überhaupt.
Genauso mache ich es auch. Ich trage 24 Stunden eine Apple Watch, nicht immer die gleiche. Das ist ja schon dann auch echt ein Komfortfeature. Ich ziehe die andere Apple Watch an und er erkennt, also mein iPhone erkennt dann sofort, welche ich trage. Ich trage eines zum Schlafen, um die Schlafdaten und Health-Daten zu tracken, und eine Ultra dann so für den normalen Alltag und natürlich für den Sport. Das heißt, du hast eben erzählt, du warst mit dem Rennrad unterwegs. Wie hast du deine Leistungsdaten gemessen dann mit der Watch?
Ja, klar. Finde ich ganz witzig, dass du das so erzählst, dass du die Ultra quasi im Alltag benutzt, weil bei mir ist es genau andersrum. Also ich habe mir eine Ultra geholt vor 2 Jahren, hauptsächlich für den Sport, weil ich halt wirklich auch mal längere Sachen da mache. Ich bin letztes Jahr zum Beispiel mit dem Rennrad von München nach Bozen geradelt. Da waren wir 11 Stunden unterwegs, mein Bruder und ich. Für solche Geschichten brauche ich einfach die längere Akkulaufzeit bei trotzdem angeschalteten Display und dann einfach die bessere Ablesbarkeit. Und ich habe aber, weil mir im Alltag die Ultra einfach viel zu groß ist, habe ich mir dann so eine refurbed Series 9 oder 8, ich weiß es gar nicht genau, in Edelstahl geholt, einfach für den Alltag. Das heißt, ich splitte das so ein bisschen zwischen Sport und Alltag. Könnte aber auch vielleicht an meinen sehr dünnen Handgelenken liegen, dass da die Ultra im Alltag einfach nicht praktikabel ist.
Ich war vielleicht nicht ganz genau. Ich trage tagsüber die Ultra und nachts eine andere, auch eine alte, natürlich eine ältere, dann nur um den Schlaf zu tracken. Also von daher, ja, das ist meine Alltagsuhr, aber natürlich auch meine Sportuhr, und die hält auch den ganzen Tag, was ja mit den Uhren vor 10 Jahren noch nicht der Fall war. An welcher Stelle bist du denn mit deiner Apple Watch eingestiegen? Also was war denn das erste Modell, das du gekauft hattest?
Meine erste war die Series 3. Das heißt, ja, da gab es dann auch schon 3 Generationen davor, wenn man diese Series 0 mitzählt. Ich war damals gar nicht so begeistert von der Apple Watch, von dem Formfaktor. Ich wollte eigentlich eine Smartwatch, die möglichst normal ausschaut, also der man ihre smarten Fähigkeiten nicht großartig ansieht, und bin dann aber halt nach ein bisschen Ausprobieren doch zur Apple Watch gekommen, weil du bei allen anderen irgendwie dann eine App im Hintergrund laufen lassen musstest und einfach nicht so diese tiefe Integration, die Apple halt einfach ausmacht, hattest. Da bin ich dann halt doch irgendwann auf die Apple Watch gekommen und seitdem auch dort geblieben. Also ich hatte die Series 3, bin dann auf die Series 5 gegangen, die hatte dann schon das neue Design, und die Series 5 hatte ich jetzt tatsächlich bis vor, ja, zwei Jahre, anderthalb Jahre, das ist jetzt her, wo ich mir dann die Ultra gekauft habe. Einfach weil die 5 dann auch, ja, da war noch ein alter Prozessor drin, da hat der Akku dann nachgelassen. Da hast du dann wirklich, wenn du mal eine 4 Stunden Radfahrt hattest, ist die schon nicht mehr mitgekommen. Deshalb ja, aktuell die Ultra 2, mit der bin ich wirklich sehr zufrieden, finde die sehr cool. Und für den Alltag eine Series 9 ist es. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Wo bist du früher eingestiegen oder was ist da deine Historie?
Nee, tatsächlich nicht. Also da warst du eher als ich. Wenn ich mich richtig erinnere, war das die Apple Watch 4, mit der ich eingestiegen bin. Ja. Ich habe einen nahen Verwandten, gleich kommt noch eine andere nahe Verwandte, einen nahen Verwandten, der in dem Junghans-Konzern gearbeitet hat. Der konnte mir immer relativ gut diese Junghans-Uhren, also normale Uhren, normale Armbanduhren besorgen. Deshalb habe ich die immer getragen, und für den Sport dann so eine fette Garmin. Das war ja echt so ein Minicomputer. Dagegen ist die Ultra ja ein kleines, schmales, zartes Pflänzchen. Also diese fetten Garmin-Uhren, die es damals dann noch gab, vor ein paar Jahren, die habe ich dann immer für den Sport benutzt und bin dann erst umgestiegen, als die Uhr auch wirklich das Versprechen hatte, tatsächlich beim Sport auch nutzbar zu sein. Und ich muss sagen, zu der Zeit musste ich dann vor allen Dingen beim Laufen noch mein iPhone mitnehmen und Kopfhörer. Und damals gab es dann auch keine kabellosen Kopfhörer, sondern mit einem Kabel, damit ich etwas hören konnte beim Laufen. Und jetzt habe ich natürlich wirklich mit der heutigen oder mit den heutigen Generationen, das ist ja schon ein bisschen länger so, Apple Watch ist wirklich die perfekte Situation beim Sport, dass ich nämlich damit einmal meine Leistungsdaten messen kann und Entfernung und alles, was dazugehört. Dann gehe ich zum Bäcker, kaufe ein paar Brötchen, bezahle mit der Uhr, habe meine AirPods drin, kann während des Laufens, kann ich mir einen Podcast anhören oder Musik anhören und. Also das heißt, wenn ich beim Sport bin, brauche ich nur die Uhr, vielleicht die AirPods, wenn ich was hören möchte, und bin also wirklich autark damit unterwegs. Und naja, so wollte ich das eigentlich haben, und seitdem möchte ich das auch wirklich nicht mehr missen. Und da verzichte ich dann lieber auf einige so ganz Spezialfunktionen, so richtige Laufuhren, da haben wir noch so ganz Spezialfunktionen vielleicht, obwohl die Apple Watch ja auch viel, viel mehr kann, als man so gemeinhin nutzt. Die hat ja wirklich dann auch für den Sport und für Fitness nochmal Funktionen, die so ein bisschen versteckt sind, die man wirklich entdecken kann. Also Apple Watch auf jeden Fall bei mir ganz, ganz großes Daumen hoch. Ich möchte nicht mehr ohne, eines der wichtigsten Gadgets in meinem Alltag.
Ja. Nee, bei mir ist es im Grunde genauso. Also ich nutze zwar keine AirPods beim Laufen oder so, ich höre mir da nichts an. Ich genieße das einfach, wenn man da so ein bisschen, ja, keine Beschallung hat. Aber wie du sagst, ja, einfach irgendwie schnell nach dem Sport noch irgendwo schnell was kaufen können. Das kannst du nämlich mit so Garmin-Watches meines Wissens nach nicht. Die sind zwar hier sportmäßig wahrscheinlich deutlich besser und haben auch eine längere Akkulaufzeit, das ist alles, steht alles außer Frage. Aber es ist dann halt einfach dieses Gesamtkonzept Apple Watch. Und ich kann an der Stelle noch was einstreuen, bevor du gleich was vorbereitet hast. Mir fällt da nämlich ein, dass es ein Gerücht zur Apple Watch Ultra 3 gibt, was schon ein bisschen älter ist, aber was wir, glaube ich, im Podcast noch nicht besprochen haben. Die soll den 5G-Chip bekommen. Da ist ja aktuell nur LTE möglich. Und es soll irgendwie eine eigenständige Satellitenkommunikation geben. Das heißt, die Apple Watch Ultra zumindest wird dann noch eigenständiger und also da kannst du das iPhone dann wirklich komplett daheim lassen.
Ja, das wäre natürlich cool. Diese Gerüchte um eine neue Watch, deshalb besprechen wir das ja auch jetzt, gibt es natürlich schon lange. Und ein ganz, ganz großes Thema sind dann natürlich immer die Gesundheitsfunktionen. Und immer wieder taucht dann neu auf, es gibt neue Sensoren, es gibt neue Möglichkeiten, Gesundheit messen zu können. In Diskussion ist Blutdruck und Blutzucker, und wenn das kommen würde, ich glaube, dann würden die Verkäufe nochmal explodieren, weil das, glaube ich, für viele Menschen ganz, ganz wichtig ist, so etwas im Blick zu haben. Von daher schauen wir mal, ob das so wird. Im Augenblick hat die Apple Watch 3 Sensoren, die so fast alle Gesundheitsfeatures abdecken können. Da ist einmal der Herzsensor, Electrical Heart Sensor heißt der, für die EKG-Funktion. Dann der Optical Heart Sensor, der so Herzfrequenz und Blut- und Sauerstoffgehalt irgendwie messen kann. Und natürlich die Temperatur wird gemessen, also sprich der Temperature Sensor für Funktionen wie Schlaftracking und natürlich bei Frauen Zyklus-Tracking oder so etwas, die Hauttemperatur misst. Deshalb hat die schon eine Menge Funktionen drin, und dahin ist ja in den letzten 10 Jahren, glaube ich, ganz deutlich auch die Apple Watch gegangen, nämlich hin zu einem auch Gesundheitsdevice, auch, sage ich, weil sie ja natürlich noch ganz, ganz viele andere Funktionen hat, was aber für die Menschen, glaube ich, ganz wichtig ist, und nicht nur für die Menschen, die sie nutzen, sondern auch für Tim Cook. Ich glaube, der nutzt auch eine Apple Watch. Von daher
ist davon gehe ich aus.
Ist ja. In Personalunion ein Nutzer. Und der hat ja schon 2019 auf die Frage, was denn so von Apple einmal bleiben wird, da hat er schon gesagt, dass wenn man in die Zukunft schaut und dann oder in der Zukunft ist und dann zurückschaut, was war Apples größter Beitrag für die Menschheit? Und da hat er schon geantwortet, it will be about health. Das hat er in einem CNBC-Interview am 8. Januar 2019 mal gesagt. Kann man nachhören oder nachlesen auf YouTube, ist es zum Beispiel. Das heißt also, Apple hat schon da dann zu dem Zeitpunkt, also relativ spät, wenn du 2015 mal nimmst als Start der Apple Watch, aber dann hat schon erkannt, dass diese Health-Funktionen ganz, ganz wichtig sein werden für die Menschen. Und da spielt natürlich die Apple Watch eine große Rolle. Und vielleicht, und da sind wir jetzt in der Jetztzeit, gibt es Gerüchte, dass es einen neuen Dienst geben soll in Bezug oder mit den Funktionen von Health.
Ja. Du sprichst Apple Health Plus an und ich meine, dass Roman und Lukas letzte Woche schon drüber gesprochen haben, das mal so ein bisschen eingeordnet haben. Wir können da vielleicht nochmal kurz unseren Senf dazu geben. Also ich glaube, der Tenor war so ein bisschen, dass es nicht gut wäre, wenn Apple versucht, da echte Ärzte zu ersetzen. Aber ich muss sagen, wenn sie das anders framen und ja, KI-basiert, sage ich jetzt mal, da einfach ein paar Tipps geben und vielleicht Apple Health Plus dabei hilft, dann Workouts besser zu analysieren und irgendwelche Gesundheitstrends besser zu verstehen, dann finde ich das durchaus eine gute Sache. Das machen nämlich andere Anbieter schon ganz, ganz lange. Und da würde ich, also fände ich schon cool, wenn Apple da auf den Zug mit aufspringt. Und ich sag mal, wenn, und da sind wir wieder beim Thema Datenschutz, wenn das einer vertrauenswürdig kann mit so sensiblen Daten, dann würde ich das tatsächlich Apple anvertrauen. Von daher, ja, diese Ärzteersetzung, das sehe ich auch ein bisschen kritisch, das muss meiner Meinung nach nicht sein. Aber wenn man da so ein bisschen mehr als die nackten Zahlen von seinen Gesundheitsdaten präsentiert bekommt, dann bin ich da voll dabei.
Ja, das macht Apple natürlich sehr schlau, dass sie das nämlich nicht in Konkurrenz zu Ärztinnen und Ärzten machen, sondern ja, dir einen Hinweis geben. Also ich hatte, als ich krank war jetzt vor einigen Wochen, einen Hinweis, deine Cardio-Fitness hat sich verändert. Dann konnte ich da drauf gucken. Da konnte ich erstmal nichts mit anfangen, obwohl ich mich ja in der Biologie einigermaßen auskenne. Dann bin ich damit zu meinem Arzt, zu meinem Hausarzt gegangen, habe ihm das gezeigt und er hat mir das dann erklärt und gesagt, ja, keine Sorge, alles gut, aber ist gut, dass man das im Blick hat und das hat dann natürlich mit der Krankheit zu tun. Also dann so diese Hinweise zu bekommen. Und Apple kümmert sich ja nicht nur um die physische Gesundheit, sondern auch um unser seelisches Wohlbefinden. Wir haben jetzt im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass wir den Fragebogen zur psychischen Gesundheit bekommen haben, also nochmal prominent angezeigt bekommen haben in der Health App. Ich hatte Apple im Verdacht, dass die etwas wissen, was ich nicht weiß, warum sie mir zu diesem Zeitpunkt dann unbedingt diesen Fragebogen schicken. Aber als du dann gesagt hast, dass du den auch hattest, war ich ein kleines bisschen beruhigt. Bitte um Entschuldigung, hier fliegt gerade ein Hubschrauber drüber. Ja, sorry. Also, der Fragebogen zu psychischer Gesundheit wurde nochmal prominent in den Vordergrund gestellt von Apple. Also jetzt tatsächlich nochmal aktualisiert. Den gibt's eigentlich schon länger, oder Fabian?
Ja, du hast das angesprochen. Wir haben vorher drüber geredet. Ich habe das tatsächlich auch bekommen, aber ich erinnere mich dran, dass ich den vor, das wird ungefähr ein Jahr oder anderthalb Jahre her sein, schon mal ausgefüllt habe, einfach mal aus Interesse. Und wir haben dann recherchiert, ja, seit iOS 17, also Ende 2023 gibt es diesen Fragebogen, warum der jetzt im März mit, ich vermute, iOS 18.4 nochmal so prominent gemacht wurde, kann ich nicht sagen. Aber ja, es zeigt ganz klar, dass Apple da sowohl physisch als auch psychisch wirklich Tools an die Hand geben möchte, mit denen es gelingen soll, ja, sich selbst so ein bisschen besser zu verstehen.
Ich habe ja eine Psychotherapeutin in der Familie, eine ausgebildete Psychotherapeutin, mit der habe ich dann mal darüber gesprochen und ihr auch diesen Test mal gezeigt. Den hat sie dann natürlich selbst gesehen, logisch, und mal darüber gesprochen, was denn dieser Test eigentlich ist. Und wer das machen möchte, der kann das natürlich gerne tun in der Health App. Dann unter dem Punkt seelisches Wohlbefinden gibt es dann diese Fragebogen. Dann kann man einige Fragen ausfüllen und bekommt dann hinterher eine Einschätzung. Dieser Test, der dort gemacht wird, der hat eine wissenschaftliche Grundlage. Das ist nämlich der GAD-7 und PHQ-9, so nennen die Experten das dann. Das ist einmal ein Test zur Depression, PHQ-9, und ein zu generalisierter Angststörung. Das ist dann der GAD-7. Generalisierte Angststörung ist diese Angststörung, die man nicht genau spezifisch vor zum Beispiel einem Ereignis oder vor bestimmten Tieren, so Spinnenphobie oder so etwas, dann irgendwie hat, sondern generalisiert eben. Also diese beiden Tests sind dort in diesem Fragebogen kombiniert. Und die sind durchaus valide, die sind gut erprobt, die macht man im klinischen Zusammenhang auch. Das heißt also, die haben schon Sinn, die machen schon Sinn, diese Tests. Die sind nicht einfach so erfunden, sondern das hat schon eine gute Grundlage. Dann habe ich, und die Frage geht jetzt auch an dich, Fabian, mit der mir sehr wohl bekannten Psychotherapeutin darüber diskutiert, ob das denn gut ist, dass Menschen diese Tests so alleine für sich zu Hause machen und machen sollten oder nicht. Das heißt, ich stelle jetzt eine Frage, die ich dir jetzt nicht oft stellen würde, Fabian, aber wie hast du dich dabei gefühlt?
Ja, ich muss sagen, es ist jetzt wirklich schon länger her. Ich habe den jetzt nicht nochmal neu gemacht. Ich finde es erstmal prinzipiell gut, dass man sich da auf wissenschaftliche Standards stützt, dass das jetzt nicht irgendwas an den Haaren herbeigezogen ist. Und ich glaube, da hat Apple auch den Anspruch, und ich schätze Apple auch so ein, dass man da wirklich, das hat man auch bei diesen AirPods Hörfunktionen und Hörtests Features gesehen, dass man da wirklich mit Behörden und Experten zusammenarbeitet, und ich glaube, in die Richtung soll auch Apple Health Plus gehen. Wie ich mich dabei gefühlt habe, kann ich dir nicht mehr sagen. Ich weiß nur, dass ich dann immer wieder mal, man kann es ja sogar einstellen, dass du dann zu bestimmten Zeiten mal irgendwie eine Nachricht bekommst und da mal kurz angeben kannst, ja, wie fühlst du dich gerade und welche Faktoren könnten da dabei eine Rolle spielen. Und dann am Ende, wenn du das halt eben über einen Zeitraum machst, siehst du so ein bisschen, der Faktor Arbeit führt bei mir zu diesem Zustand und der Faktor Sport zu einem anderen. Und das ist so, wie ich vorhin schon gemeint habe, zur Selbsteinschätzung gar nicht so verkehrt. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass Personen, die das machen, auch damit umgehen können. Und ich befürchte, dass es viele gibt, die sich dann vielleicht, ja, das ist ja immer so dieses Google-Syndrom, nenne ich es jetzt einfach mal, wenn du da irgendwelche Sachen eingibst, dann glaubst du auch wirklich, dass du das hast. Ich sehe da die Gefahr schon auch bei solchen Geschichten. Das heißt, am Ende müsste es wirklich keine definitive Einschätzung geben, sondern vielleicht irgendwie ein, zwei Vorschläge, was man jetzt tun könnte, und halt eben auch verbunden mit dem Hinweis, dass man sich an Experten wenden soll, wenn es einem wirklich schlecht geht. Das kann ich dir jetzt aber ehrlich gesagt nicht mehr sagen, wie das damals war. Ich weiß nicht, hast du den jetzt nochmal gemacht, den Test?
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe den nicht gemacht. Wie gesagt, ich habe jemanden, der sich da sehr gut mit auskennt. Da brauche ich den Test nicht sozusagen, also für mich privat. Aber so grundsätzlich ist natürlich genau dieses Dilemma, wobei man ja auch weiß, dass man, wenn man diesen Test alleine oder diesen Fragebogen, ist ja kein Test, diesen Fragebogen ausfüllt, dann, wenn man das alleine für sich selbst macht und das Ergebnis auch nur bei sich selbst bleibt, das heißt also niemand anders diese Daten dann zu sehen kriegt, wenn ich das nicht will, dass man dann so tendenziell ehrlicher antwortet. Das heißt, das ist schon eine gute Selbsteinschätzung. Und ich wiederhole mich, Apple macht das natürlich schlau und sagt dann nicht hinterher, ja, du hast eine Depression, sondern gibt dann eine Einschätzung darüber und dann mal mit einem Arzt, mit einer Ärztin, Psychotherapeutin, Psychologen, wie auch immer, Psychologin natürlich zu sprechen. Also von daher ist das schon eine gute Sache, und ich glaube, da leistet Apple auch wirklich, ja, so wie Tim Cook gesagt hat, ein Beitrag für die Menschheit. Das ist natürlich jetzt ein großes Wort, aber ich glaube schon, das nimmt Apple wirklich ernst und leistet da wirklich auch gute Arbeit, uns ein bisschen gesünder zu machen oder, sagen wir mal, unsere Gesundheit ein bisschen besser im Blick haben zu können. Mm. Ja.
Okay. Ja, du hast das Interview angesprochen von vor ein paar Jahren, und ich erinnere mich dran, dass ich da auch mal einen Artikel auf ApplePage drüber geschrieben habe. Das ist jetzt, lass es um die Jahreswende gewesen sein, also wenige Monate her. Da hat er das nochmal wiederholt. Also selbst in genau. Zeiten von künstlicher Intelligenz ist ihm und ich glaube auch Apple dann dieses ganze Gesundheitsthema immer noch mit am wichtigsten. Was es für mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer vorstellbar macht, dass es mit Apple Health Plus dann tatsächlich was Kostenpflichtiges geben soll. Da sind wir wieder bei der Thematik von vorhin. Müssen wir mal abwarten. Wenn es denn überhaupt zu uns in die EU durchdringt, denn da gibt es neuen Zündstoff, oder Marco?
Genau. Apple ist verknackt worden zu einer Strafe, nämlich 500 Millionen, sind das Dollar oder Euro, Fabian?
Das sind Euro, ne?
Genau, ja, natürlich von der EU in Euro. Also 500 Millionen Euro gegen Apple und weil die EU gerade einmal dabei war, auch direkt 200 Millionen Euro gegen Meta. Aufgrund von Verstößen gegen den Digital Markets Act. Das musst du nochmal ein kleines bisschen aufdröseln. 500 Millionen, naja, also du hast geschrieben, eine Strafe mit Symbolcharakter. Ich finde das gar nicht so symbolisch, 500 Millionen dann nochmal zu zahlen. Also von daher, das wird Apple schon auch wehtun. Aber berichte mal, worum geht's da?
Ja, das werden die schon spüren. Mir ging es eher darum, mit dieser Formulierung Symbolcharakter, dass es tatsächlich die ersten Strafen sind, die aufgrund von Verstößen gegen den DMA, Digital Markets Act, verhängt werden. Nochmal kurz zur Einordnung. Der DMA ist eine Initiative der EU, beziehungsweise neue Gesetzgebung, die den großen Marktbeherrschern, den großen Monopolisten, und da gehören eben zum Beispiel iOS und iPadOS aufgrund ihrer großen Nutzerzahlen dazu oder halt eben auch Facebook, du hast das angesprochen, Meta wurde da auch belangt. Ganz spannend, macOS zum Beispiel hat zu kleine Nutzerzahlen, also die werden nicht als Monopolist oder das Betriebssystem wird nicht als Monopol angesehen. Aber ja, die EU versucht damit so ein bisschen einen faireren Wettbewerb herzustellen und auch kleineren Unternehmen eine Chance zu geben. Ist ein großes Streitthema auch immer wieder in den Kommentaren auf Apfelpage. Aber ja, jetzt gab es eben diese erste Strafe in Höhe von 500 Millionen Euro, weil Apple eine Frist nicht eingehalten hat, seine App-Store-Regeln anzupassen. Konkret geht es darum, dass Apple wohl Entwickler darin gehindert hat, ihre Nutzer über günstigere Angebote außerhalb des App-Stores zu informieren. Ich erinnere mich an eine Story, da ging es, glaube ich, um Spotify, die geklagt hatten, weil Spotify irgendwie in seiner App verschiedene Abo-Modelle gezeigt hat und dann gab es irgendwie andere Preise oder nochmal andere Optionen, wenn man über einen Link aus der App rausgegangen ist und das halt eben im Browser gebucht hat. Da ist Apple dagegen vorgegangen. Ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, einfach damit man sich das besser vorstellen kann. So in die Richtung gehen da diese Praktiken, wegen denen Apple da jetzt verklagt wurde. Und du hast schon so ein bisschen durchklingen lassen. Du bist hier der Mann für die Zahlen. Du kennst dich aus mit den Umsätzen. Genau. Was droht denn Apple, wenn jetzt wieder nicht reagiert wird?
Ja, Apple und natürlich auch Meta, beide Konzerne haben jetzt 60 Tage Zeit, nicht nur die Strafe zu bezahlen, sondern auch das, was dann halt gefordert ist, also sprich die Verstöße gegen den DMA zu beheben innerhalb dieser 60 Tage. Danach, wenn Apple und Meta diese Frist verstreichen lassen, hat die EU die Möglichkeit, die nächste Strafe zu verhängen. Ich glaube es nicht, dass es sofort zum GAU kommen wird, aber möglich, laut DMA, sind 10% des weltweiten Jahresumsatz als Strafe, bei Wiederholung sogar 20%. Diese 10%, das wären für Apple rund 39 Milliarden Dollar und bei Meta knapp 19, so in diesem, also in dem Geschäftsjahr so 2024, Anfang 2025, also ungefähr so diese Zahlen, müssten die dann bezahlen, wenn die EU wirklich die ganz, ganz große Keule rausholt und 10% des weltweiten Jahresumsatzes als Strafe verhängt. Also, das heißt, die müssen jetzt nicht nur diese 500 und 200 Millionen Euro zahlen, die beiden, sondern auch haben 60 Tage Zeit, das auch wirklich umzusetzen. Aber ich glaube, die haben noch einen Fund in der Hinterhand und jetzt müssen wir den Namen noch einmal nennen. Die haben noch das Fund in der Hinterhand, dass sie, glaube ich, die beiden, insbesondere natürlich Tim Cook und dann auch Mark Zuckerberg, darauf hoffen, dass der US-amerikanische Präsident da etwas für sie tut, oder?
Ja, da geht es natürlich um die Zoll-Thematik. Da wird es ganz spannend. Wir wollen das jetzt, wie gesagt, gar nicht nochmal ausbreiten. Aber da wird es ganz spannend zu sehen, welche Art von Deals, Trump ist ja ein Dealmaker, es da geben könnte und mit welchen Sonderrollen dann eben die US-Tech-Unternehmen wegkommen. Auf jeden Fall trägt das Ganze nicht unbedingt zur Beruhigung bei eines international angespannten Verhältnisses. Da bin ich mal gespannt. Aber diese 10%, diese 20% im Ernstfall, das wäre natürlich schon krass. Also das,
ja, ich glaube auch nicht.
Dann ist die aktuelle Strafe dann wirklich rein symbolisch. Also wenn man dann auf einmal vom 20- oder 40-fachen spricht.
Ja. Ich glaube auch nicht, dass die EU das wirklich tun wird. Aber die hat natürlich eben dieses Szenario, auch dieses Drohszenario, dass sie das möglich machen könnte. Also dann könnte ich mir auch vorstellen, dass Apple sich vom europäischen Markt zurückzieht und sagt, okay, tut uns leid, kauft bitte andere Smartphones, kauft andere Hardware.
Ja,
das können wir nicht mitmachen. Ja, genau, also das ist natürlich so ein Ding und um noch einmal Donald Trump zu nennen, ist dann natürlich auch wirklich das letzte Mal, dass die beiden Konzerne wahrscheinlich einfach auch darauf hoffen, dass das auch Teil eines Abkommens wird, dann, wo es dann um die Zölle gibt mit der EU und dass es dann also diese DMA-Vorgaben vielleicht weniger streng sind, dass vielleicht nochmal geändert wird. Also da könnte ich mir etwas vorstellen, dass es da schon Verbindungen gab oder Gespräche gab, genau darüber. Aber Stand ist natürlich jetzt im Augenblick erstmal genau so. Die sind verknackt worden und müssen jetzt reagieren, obwohl sie da natürlich schon rechtliche Schritte angekündigt haben. Und Apple hat wortwörtlich gesagt, natürlich jetzt übersetzt, die Kommission behandelt uns unfair. Wir haben viel investiert, um das Gesetz einzuhalten in einer Stellungnahme. Also das heißt, sie können das, sehen das jetzt auch nicht ein, dass sie da wirklich etwas falsch gemacht haben, sondern das nach bestem, nach ihren Möglichkeiten entsprechend auch wirklich umgesetzt haben. Deshalb fühlen sie sich da wirklich auch ungerecht behandelt. Schauen wir mal, legen wir auf Wiedervorlage, ja?
Ja, absolut. Absolut.
Dann
da werden wir jetzt nicht abschließend was sagen können.
Schauen wir mal, wie wir damit umgehen und wie natürlich auch die Politik dann darauf reagieren wird.
Ja.
Kommen wir zum letzten Punkt, Tops und Flops. Wir haben hier wieder ziemlich genau eine Stunde auf der Uhr. Sorry, Martin hatte uns eine E-Mail geschrieben, dass wir das nicht sagen wollten, nicht sagen sollten. Aber ich finde es trotzdem gut, weil wir natürlich einfach so diesen Blick darauf haben, dass wir ungefähr den Podcast so eine Stunde lang machen wollen und nicht viel, viel länger. Und von daher und unsere Urlaubsfolge jetzt hier aus Frankreich und aus Italien hatten wir ja eigentlich schon mit Blick auf Osterloch gedacht, na, ob wir diese Stunde überhaupt vollkriegen werden. Aber das ging ja ganz leicht.
Habe ich jetzt auch nicht damit gerechnet.
Ja, dank US-amerikanischen Präsidenten wird es ja nicht langweilig und wir haben immer etwas zu bereden. Kommen wir zu den Tops und Flops. Was hast du, Fabian?
Ja, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, bezüglich Apple Intelligence, KI, inwiefern man das denn im Alltag nutzt. Und ich war die Woche zweimal in Bozen und habe mich sehr lange damit befassen müssen, was bedeuten denn jetzt hier die einzelnen Parkverbots- oder Gebotsschilder, wo darf denn jetzt hier wer parken? Und da habe ich dank hier schnellem Zugriff über Visual Intelligence ja wirklich sehr konstruktiv mit ChatGPT kommunizieren können, indem ich einfach ein Foto gemacht habe, beziehungsweise Visual Intelligence auf ein Parkschild gerichtet habe. Und da kam dann sofort die Antwort, ja hier, also das ist die Übersetzung und das bedeutet das und ich soll doch mal drauf achten, ob um den Parkplatz herum ein weißer oder eine blaue Umrandung gemalt ist, weil, und das wusste ich auch nicht, in den weißen Umrandungen dürfen nur Einheimische parken und die blauen Umrandungen sind für alle Urlauber und Externe wie mich. Und ich stand da eben vor einem freien blauen Parkplatz und durfte mich dann da hinstellen für eine gewisse Zeit. Also das ist wirklich mal ein Positivbeispiel, wie das wirklich super schnell und super unkompliziert funktioniert hat. Wenn es dann irgendwann natürlich Iris selber kann, ohne da mit ChatGPT interagieren zu müssen, das ist aktuell noch Wunschdenken. Aber ich glaube, das zeigt so ein bisschen, was so diese Integration ins Betriebssystem und auch in die Hardware dann eben mit diesem extra Knopf für Camera Control und Visual Intelligence, was das für Vorteile mit sich bringt.
Ja, das ist cool. Das habe ich auch mehr als einmal genutzt, dass ich ein Foto gemacht habe, das dann eine KI gegeben habe und gefragt habe, was mache ich jetzt damit? Was soll das hier? Hoffen wir mal, dass sie nicht halluziniert hat. Gerade wenn du Parktickets gekauft hast. Wunderbar. Da sind wir bei meinem Top. Ich habe ja eben schon berichtet, im Urlaub macht man natürlich mehr Fotos. Wir haben einen Hund, also ist dieser Hund andauernd auf irgendwelchen Fotos drauf, am Strand, im Sonnenuntergang, vor der Alhambra. Und wenn ich diese Fotos gemacht habe und die dann halt in der Fotos-App öffne, läuft automatisch diese Animation von Iris drüber, also sprich die neue Apple Intelligence Animation. Und er erkennt dann automatisch auch, dass es ein Hund ist und der wird dann also auch kategorisiert. Das heißt, wenn ich dann nächstes Mal danach suche, wo sind meine Hundefotos? Fand ich ganz cool, dass das so ganz automatisch läuft und ich das nicht nochmal anstoßen muss. Also das ist schon eines der Dinge, wo man dann diese tiefe Integration sieht. Ich muss das Foto nicht übergeben, nicht erst irgendwo teilen, sondern das funktioniert dann automatisch auf dem Gerät. Also, das war cool. Mein Flop noch und dann versuchen wir noch einen schönen Ausblick, noch hinzukriegen. Meine Apple Watch iPhone Hülle ist kaputt gegangen im Urlaub. Ich habe eine Original Apple iPhone 16 Pro Max Hülle gekauft für, ich weiß nicht, was kostet die, so 60 Euro oder so etwas. Und tatsächlich ist sie jetzt schon nach diesen wenigen Monaten, also knapp ein halbes Jahr, kaputt gegangen. Da habe ich ein bisschen mehr Qualität erwartet.
Was heißt kaputt gegangen? Also ja. Sieht man einfach Gebrauchsspuren oder was ist da passiert?
Unten diese Aussparung, wo ich das Kabel reinstecken würde, also sprich, wo der USB-C-Anschluss ist, das ist halt ausgebrochen. Da fehlt also jetzt ein Stück. Das war dann Munition für meine Frau, die sich immer Drittanbieterhüllen kauft, die natürlich sehr, sehr viel preiswerter sind und dann auch noch länger halten. Also dann habe ich kein Argument mehr, nächstes Mal mir eine Original-Apple-iPhone-Hülle kaufen zu können.
Für 60 Euro, wenn die dann natürlich nicht hält, erinnert mich fast so ein bisschen an dieses Feinwoven, an dieses Feingewebe. Desaster, das Apple ja still heimlich wieder eingestellt hat. Also da hat man ja versucht, die Lederhüllen zu ersetzen mit diesem Feingewebe. Gab es, glaube ich, genau für eine iPhone-Generation und das seitdem. Genau. Ja, ich glaube, seitdem gibt es nur noch die Silikonhüllen, oder? Aber die scheinen wohl dann auch nicht mehr zu halten. Schade.
Ja, genau. Ja, Leder ist ja auch aus dem Programm genommen, aus ganz bestimmten Gründen. Von daher, ja, diese Silikonhüllen. Aber auch die, wie gesagt, hatten nicht ganz gut. Ist nicht gut gealtert, hat nicht gut gehalten. So, das war es für uns. Wir sagen danke fürs Zuhören an alle da draußen. Eine Urlaubsfolge aus dem benachbarten, befreundeten europäischen Ausland. Ja, nächste Woche sind wieder Roman und Lukas dabei. Ihr könnt uns natürlich überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Und nicht vergessen, wir haben einen neuen YouTube-Kanal, youtube.com/ und dann Apfelblaus, genau. Dort kann man also auch alle unsere Folgen dann hören. Nicht sehen, aber zumindest schon mal hören. Hast du noch was, Fabian?
Ich würde jetzt mich einfach nur anschließen und sagen, dass ihr uns gerne Feedback dalassen könnt über unsere neuen E-Mail-Adressen. Wurde sogar schon genutzt in der letzten Woche. Da könnt ihr uns jederzeit erreichen. Ansonsten würde ich einfach sagen, wie immer, viele Grüße, alles Gute, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
Ganz genau. Schöne Grüße aus dem schönen Südfrankreich. Ich hab mal was anderes. Ciao.
Ciao.
Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative Commons. Namensnennung, keine Bearbeitung. 3.0.